Willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute wieder auf Angela Fischer. Angela, du warst ja schon beim ersten Kongress dabei und ich möchte dich trotzdem noch mal kurz vorstellen. Du bist Stella Maris Seelenraum- und Jahreskreisforscherin und du hast die wundervolle Taubenpost, die ich so liebe. Und du kennst das schon. So meine erste Frage ist immer, wie war der Weg zu dir? Aber jetzt möchte ich ein bisschen wissen, so was hat dich so an der Seele und an dem Seelenkalender so fasziniert?
Ja, also als ich den gefunden habe, wusste ich noch gar nicht, was da alles kommt. Also das war mehr wie so ein Wunderknäuel, was sich entrollt hat. Es begann eigentlich mit, was man so nennt, der dunklen Nacht der Seele. Also ich hatte eine richtig fette, tiefe Krise. So richtig alles furchtbar, alles, wo ich nicht aus noch ein wusste. Und da habe ich eigentlich angefangen, mich mit meiner Seele erstmal zu beschäftigen und da aufzuräumen, sag ich jetzt mal. Also ich habe alles auf den Prüfstand gestellt. Alles, was ich so an Urteilen und Meinungen und was hatte. Und wenn ich das so zusammenfasse jetzt, dann würde ich sagen, ich habe erstens entschieden, dass ich mir für mein Glück selber verantwortlich bin und nicht erwarten muss, dass irgendjemand mich sieht und mich glücklich macht. Also ich bin verflixt nochmal selber dafür zuständig, mich zu sehen und mir das zu geben, was ich brauche. Also mir den Raum zu nehmen, mir die schönen Erlebnisse zu verschaffen und da ist einfach überhaupt niemand anders dafür zuständig. Also muss ich auch nie über niemanden enttäuscht sein, dass er irgendwas nicht macht, einschließlich eines Ehemannes, um den es natürlich in dem Fall auch ging. Und wenn ich dafür wirklich selber verantwortlich bin, dann heißt es auch, ich kann überhaupt niemand die Schuld geben. Ich kann einfach nur das Ist mir anschauen und schauen, welche Handlungsspielräume habe ich jetzt und entscheiden, wie ich sie nutzen möchte. Und dann brauche ich gar nicht drum kramen, warum ist was so, wie ist es gekommen. Das ist völlig unwichtig, sondern es geht einfach einzig und allein darum, wie kann es weitergehen? Was mache ich draus? Ja, welches Gericht koche ich aus der Suppe, die ich da habe? Wie verwende ich's? Und nicht, welche Zutaten sind hier drin? Wie ist es dazu gekommen, dass jetzt da Chili drin ist? Ist halt jetzt und was kann man dann Leckeres draus machen? Es gibt ja auch Gerichte mit Chili, so.
Ja, und das ist ja auch die richtige Einstellung, ne?
Ja, das, was ist, wirklich akzeptieren. Das ist, so, Punkt. Und wie geht's weiter? Und ich habe gemerkt, man kann schon fragen, wie ist was gekommen, wie ist was entstanden, wie ist die Geschichte von einer Situation, aber da findet man nie die Lösung, nie. Da hängt man am Problem fest und starrt in die Vergangenheit und denkt, hätte ich doch und sollte ich doch. Man kann die Vergangenheit neu bewerten. Aber wenn ich mir einen Arm gebrochen hat, wird er ja nun nicht plötzlich wieder, ich komme nicht vor den Bruch. Ja, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Die Zeit ist Illusion einerseits in der Seele, weil die Bewertung eine Illusion ist. Die kann ich ändern. Aber wenn der Arm gebrochen ist, ist es ja nun mal keine Illusion. Das ist dann eine Tatsache, was da in der Zeit passiert ist. Und da komme ich nicht dahinter zurück und kann noch mal anders und neu entscheiden. Da mache ich mir Illusionen, wenn ich das glaube. Ja, also, oder anderes Beispiel, wenn der Schlüssel im Gulli sitzt, dann sitzt er im Gulli. Da hüpft er nicht in meine Hand zurück, wenn ich mir eine neue Vergangenheit erschaffe. Ja, sondern der bleibt im Gulli und ich muss mir die Bewertung neu erschaffen. Ich darf's nicht, ich muss einen Weg finden, wie ich es nicht mehr furchtbar finde, wie ich nicht mehr leide. Und das geht, indem ich auf das Ziel gucke, indem ich in die andere Richtung gucke und indem ich schaue, was kann ich aus der Situation machen, welches Potenzial hat sie, welche Lernangebote bietet sie mir. Und dann kann ich mich entscheiden, welche Lernangebote ich annehmen will und kann sagen, okay, wenn ich firm werden will, auf meinem Seelenozean zu segeln, dann muss ich mich über ein fürchterliches Wetter nicht beschweren. Weil wer nur bei Sonne segelt, wird nun mal kein guter Schiffer. Ja, also da muss ich ja das raue Wetter und die hohen Wellen wollen, um zu lernen, sie zu nehmen. Und das heißt, wenn ich, sagen wir, als Fußballspieler in einer hohen Liga spielen will, dann muss ich mich über ein entsprechendes Training nicht beklagen. Das gehört dann ja wohl dazu. Ansonsten muss ich bei den Amateuren bleiben und Freizeitkicker bleiben. So. Aber wenn ich das professionell machen will, dann gehört ein ganz anderes Training dazu. Also das Leben als mein Lehrmeister. Dann kann ich mich dazu entscheiden und kann sagen, ja, will ich haben. Habe ich gebucht. Und dann sieht einfach jede Welle, die dann kommt, egal wie hoch sie ist, die will ich ja. Und die kann ich dann völlig in einem völlig anderen Bewusstsein nehmen. Als wenn ich immer denke, Hilfe, wie komme ich aus der Nummer raus? Ich will nur bei schönem Wetter segeln. Das Leben muss schönes Wetter sein für mich. Nö, muss es nicht. Weil Meister werde ich dann nicht.
Und das ist ja auch bei den meisten nicht so, oder? Wer hat denn nur schönes Wetter? Und die andere Seite gehört ja genauso dazu. Das ist ja auch die Seite, aus der wir am meisten mitnehmen und lernen.
Ja, die Geschenke des Lebens erkenne ich, wenn ich in die Zukunft schaue. Wenn ich schaue, welche Perspektive bietet es mir denn? Welches Potenzial kann ich dadurch entwickeln? Aber die meisten Leute wünschen sich nur schönes Wetter, mal ganz ehrlich, und beschweren sich über jedes Wölkchen in ihrem Leben. Ja, das ist doch die Wahrheit. Und dann schauen sie halt nur, wo kommt das Wölkchen her und wie werde ich es wieder los? Aber nicht, welches Potenzial habe ich dadurch? Der Blick in die Zukunft ist nicht gewohnt. Den muss man wollen und den muss man aktiv pflegen. Und das habe ich gelernt in dieser wirklich heftigen Krise, die ich damals hatte. Aber ich bin sozusagen ein versierter Schiffer geworden. Und in der Situation hat mir jemand diesen Seelenkalender geschenkt, für den ich ja gehe jetzt. Und vielleicht sollte ich ein bisschen sagen, was der Seelenkalender ist, oder?
Das wär natürlich auch schön. Nimm uns mal mit auf die Reise in den Seelenkalender. Genau.
Ja, also der Seelenkalender ist ein kleines Büchlein. Es ist 100 Jahre alt. Ich kann es ja mal in die Kamera halten. Es ist wirklich klein. Also hier sieht man, von Rudolf Steiner hat er 52 mantrische Sprüche geschrieben vor über 100 Jahren. Es ist das erste Mal 1912 veröffentlicht. Es ist also mitnichten irgendwas Neues, Modernes. Gar nicht. Es gibt Menschen, die leben damit seit Ewigkeiten und andere nehmen es neu wahr. Es gibt auch viele Menschen, die können damit gar nichts anfangen. Und ich habe großes Verständnis für die, weil ich konnte zu Anfang auch nichts damit anfangen. Ich bin dem begegnet, als ich Lehrerin war, bin sozusagen ausgebildete Sonderschullehrerin und Waldorflehrerin. Und als ich da meine erste Klasse hatte, da sollte dieser Seelenkalender immer vor dem Unterricht gelesen werden, im Lehrerkollegium, natürlich nicht mit den Schülern. Und ich dachte, um Himmels Willen, also das brauche ich jetzt mal gar nicht. Ich bleibe mal schön in meiner ersten Klasse, begrüße meine Erstklässler und mache meinen Tafelanschrieb fertig. Das sind die Interessen, die wirklich lebenspraktisch jetzt nötig sind und überhaupt nicht irgend so ein Sprüchlein. Und als ich aus dieser wirklich, wirklichen Krise raus war, da war ich nicht mehr an der Schule, sondern war zu Hause, wegen eben sehr herausfordernder Umstände. Und da schenkte mir jemand dieses Büchlein und sagte, ich soll doch mal gucken, da wäre was ganz Wichtiges drin, glaubte die Person. Ich dachte, aha, na ja, schauen wir mal. Und dann habe ich Woche für Woche diese Mantren gelesen und dachte, das ist der Hammer. Jede Woche, wenn ich gucke, was die Essenz meiner Woche ist, dann ist es genau das, was er da vor damals auch schon über 100 Jahren geschrieben hat. Ich dachte, wie geht das denn? Wie kommt das? Und habe mich immer tiefer damit beschäftigt. Und jetzt so zusammenfassend kann ich sagen, jedes Mantra hat eine unglaubliche Kraft. Es ist ein Mantra. Und es wirkt auch, wenn man es nicht versteht. Deswegen nenne ich diese, meistens werden sie nur Sprüche genannt, Seelenkalendersprüche. Ich nenne sie Mantren, weil sie eben eine solche Kraft entfalten. Und das merken auch Menschen, die mit dem Seelenkalender sonst gar nichts zu tun haben, die dem neu begegnen. Und man kann sich davon wirklich tragen lassen. Man kann sich durch das Jahr tragen lassen. Und es ist nämlich so, wenn man versucht, diese Sprüche zu verstehen, dann ist es, als ob man Wasser in der Hand tragen will. Sie sind weg. Sie sind so voller Leben, wie eben Lebenskraft auch nicht festgehalten werden kann. Wir können ja auch nicht die Zeit, die ja alles Leben auf der Erde trägt, einfach stoppen. Das geht nicht. Die Zeit fließt immer weiter, so wie unser Leben auch mit der Zeit immer weiter fließt. Wir müssen uns immer weiter verändern, immer weiter in Bewegung bleiben. Und so sind diese Mantren auch. Man kann sie nicht definieren und festnageln sozusagen. Aber man kann einen Fuß in die Tür kriegen. Und ja, bevor wir das vielleicht mit dem Mantra von der Woche versuchen, da mehr zu verstehen, habe ich da nämlich gemerkt, dass der Jahreskreis ein Instrument ist. Das möchte ich vorher noch sagen. Ein Instrument, um die Seele zu lesen. Denn die Seele selber ist ja unsichtbar, oder? Hast du deine Seele schon gesehen?
Nee, leider noch nicht. Ich würde sie mal gerne sehen.
Ja, ne? Wir können sehen, was so in der Seele vorgeht. Welche Inhalte sie hat. Aber die Seele selber sehen, das ist schwierig. Nicht umsonst bezweifeln es ja so viele Menschen. Und das hat die Zeit nämlich gemeinsam mit der Seele. Die Zeit ist selber auch unsichtbar. Wir können die Bewegung der Sonne am Himmel sehen. Wir können die Auswirkungen der Zeit sehen. Wenn die Blumen aufblühen, wenn es Frühling wird, wenn es Sommer, Herbst wird, Winter wird. Aber das ist ja das, was die Zeit bewirkt. Es ist nicht die Zeit selber. Und genauso wenig können wir einen ganzen Jahreslauf sehen. Wir sehen ja immer nur einen Ausschnitt in der Natur. Und trotzdem wissen wir alle, dass er ein Kreislauf ist. Ich meine, ja, das lernen die Kinder von ganz früh, dass es die vier Jahreszeiten gibt und die sich immer wiederholen. Klar, ist jedes Jahr neu, aber der darunterliegende Kreislauf, das Urbild des Jahres, das ist ja sozusagen ein Bild der Ewigkeit, ein Bild des Immergleichen, worauf wir uns total verlassen können. Genauso der Tagesablauf. Wir wissen, es kommt ein neuer Morgen. Und es kommt auch wieder die Nacht. Da können wir uns total drauf verlassen. Das trägt uns. Und ich habe gemerkt, dass man die Seele sozusagen sichtbar machen kann, lesbar machen kann, durch dieses zyklische Wissen von der Zeit. Aber dazu sage ich, glaube ich, nachher noch mal was. Erstmal, willst du das Mantra hören von der Woche, wo du das Interview freischalten willst?
Gerne. Und mir fällt da gerade noch ein, was ich habe deine erste Taubenpost damals gelesen. Und ich weiß noch, das war erstmal so, wo ich gedacht habe, ich konnte dieses Mantra nicht verstehen, nicht lesen. Und dann habe ich gedacht, ich gehe da nicht mit dem Verstand dran, sondern ich habe das ausgesprochen mehrmals und dann habe ich das gefühlt. Und das war was ganz anderes, weil mit unserem Verstand können wir dieses Mantra gar nicht begreifen. Aber das, ich kannte das, weißt du, das, was da stand, ich kannte das, ich habe das gefühlt. Aber das ist was, das kannst du mit dem Herzen machen, aber absolut nicht mit dem Verstand. Da kann man da nicht, der kann dem nicht folgen, hatte ich das Gefühl.
Ja. Ja, die Mantren sind sozusagen immer Deep End. Du kannst ein Stück rein mit dem Verstand, das geht, wenn man sich richtig, also das ist anstrengend. Ich bin jemand, der innerlich sehen will, der verstehen will und meinen Verstand sozusagen diesem Lebendigen angemessen gestalten will. Also mit dem normalen Verstand kommt man nicht rein, das ist völlig klar. Aber man kann seinen Verstand ja auch entwickeln. So wie wir auch mit unserer Seele Kompetenzen entwickeln können, Fähigkeiten mit den Wellen des Lebens umzugehen und sie so surfen zu lernen, so können wir auch unseren Verstand entwickeln. Ein Kind hat ja auch einen völlig anderen Verstand als wir Erwachsenen. Und so können wir den Verstand auch weiterentwickeln, sodass er dem so dieser Kraft, die in den Mantren ist, sozusagen gewachsen ist, dass er Gefäße hat, das zu fassen. Aber das ist richtig Arbeit und das geht auch immer nur ein Stück. Also ja, die sind Deep End, die Mantren. Aber ein bisschen was kann man schon fassen. Und darüber will ich auch nachher noch sprechen, weil ich glaube, das gehört für uns auch dazu, dass wir nicht nur mit der Seele und mit dem Herzen fühlend hineingehen. Wir sind einfach auch Menschen, die verstehen wollen und die auch unseren Kopf brauchen, weil das Gefühl ist manipulierbar. Wenn jemand anders ein starkes Gefühl ausstrahlt, wirkt das auf mich. Das springt ja auf mich über. Und will ich das immer? Nee. Das will ich nicht immer. Und da muss ich Möglichkeiten haben, mich zu schützen. Und das kann ich nur, wenn ich sozusagen mein Gefühl führen kann. Und das geht über einen Kopf, der aber sozusagen jetzt nicht dem Herzen den Hammer draufballert, sondern den Raum hält. Ja, das muss schon aus der Verstandeskraft kommen, weil das Herz selber ist dann ausgeliefert, wenn eine starke andere Gefühlswelle da anbrandet.
Ja, den Verstand mitnehmen. Ja, also ja, ich, genau. Ich lese es mir erstmal durch für meinen Verstand. Und dann gehe ich da näher rein. Was möchte mir jetzt dieses Mantra sagen? Und dann übersetze ich mir das quasi. Ne? Genau. Weil ansonsten geht es schon los, dass ich das kaum lesen kann.
Genau, dieser Schritt gehört nämlich auch echt dazu, dass man davon profitieren kann. Ja, und ich freue mich super, dass du meinen Newsletter, die Taubenpost, so gerne liest. Ganz lieben Dank an der Stelle.
Ja, ich freue mich da jede Woche drauf. Ich freue mich jede Woche auf die Wochenenergie. Und nimm uns doch mal mit. Was sagt jetzt quasi so, was sagt jetzt diese, was bringt die nächste Woche für uns?
Ja. Da sind wir in der Woche 29c. Die Mantren haben nämlich immer eine Nummer. Und es beginnt mit Ostern. Da ist in der Osterwoche ist 1. Und dann gibt es noch immer einen Buchstaben dazu. Durch die Nummer wird das Jahr sozusagen als Ganzheit gefasst. Ja, die zählen durch von 1 bis 25. Aber das Alphabet, das hat ja 26 Buchstaben. Das teilt das Jahr in 2 Halbjahre und macht aber aus den Halbjahren eine eigene Ganzheit, denn es ist ja ein vollständiges Alphabet. Da fehlt ja dann nichts. Das ist das Spezielle an dieser Überschrift, die man sozusagen lesen können muss. Und 29c heißt, wir sind im Winterhalbjahr, aber wir sind am Anfang, also im dritten Spruch, ABC vom Winterhalbjahr. Also die dritte Stufe im Winterhalbjahr von 26 Stufen, 26 Seelenschritten. Ja, und da heißt es nun, sich selbst des Denkens leuchten, im Innern kraftvoll zu entfachen, erlebtes, sinnvoll deutend, aus Welten Geisteskräfte Quell, ist mir nun Sommererbe, ist Herbstes Ruhe und auch Winter Hoffnung.
Ja, was für ein schöner Spruch.
Ja, und wie stimme ich dazu, dass wir was verstehen wollen? Weil das kriegt man ja mit. Das sagt das Mantra schon, das kommt schon sofort bei einem an. Es geht um das eigene Denken. Und was ist das, sich selbst des Denkens leuchten? Was sind denn unsere Denkleuchten? Also die Seele spricht sich in Bildern aus. Und bei diesen Bildern ist es so, dass da ist nicht eins richtig und eins falsch, sondern das muss man so sehen wie so eine Schichttechnik. Es gibt bei der Malerei so so eine lasierende Technik, wo man eine Farbschicht über die andere legt. Und das ist nicht immer die Form, die nachher da ist, sondern das, was nachher zu sehen ist, ergibt sich aus den ganz vielen Schichten. Und jedes Bild, die Seele ist ja unsichtbar. Wir müssen die Bilder aus der äußeren Welt nehmen. Weil woher haben wir sonst Bilder? Ja, also wir müssen es ja mal mit äußeren Augen gesehen haben. Ein Baum oder ein Licht oder was auch immer. Aber wenn wir es auf die Seele anwenden, meint es innere Bilder. Und dann gibt es kein falsch und richtig, sondern immer nur ein sowohl als auch. Und die Bilder können wie fluktuieren. Und erst wenn man ganz viele übereinander legt und sozusagen in eins sieht, dann kriegt man diesen Tiefblick hin und diese Lebendigkeit, die der Seele entspricht. Aber wir sind das nicht gewöhnt. Ja, wenn ich sage, die Seele ist ein Baum, dann wollen wir sagen, die Seele ist ein Baum und hat Wurzeln und hat Äste und hat grüne Blätter, dann bleiben wir in dem Baumbild. Wenn ich dann plötzlich sage, die Seele ist wie zwei Leuchter oder wie zwei Säulen, dann denken wir, nee, stimmt nicht, die ist doch ein Baum.
Ja.
Ja, also man muss immer wieder auch die Bilder gehen lassen und es fließen lassen, weil jedes Bild sagt einen anderen Aspekt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil wir halten so schnell fest und nehmen Begriffe wie Definitionen, wie die Wissenschaft es macht. Und damit scheitern wir gründlich. Das funktioniert nicht, sondern wie so eine Schichttechnik. Ein Bild über das andere und das eine ist wahr, das andere ist wahr und gemeinsam geben sie ein größeres, ein vollständigeres Bild, was sich dadurch neu erschafft. Also des Denkens leuchten, ist das nicht toll? Also es sind definitiv mehr. Es ist nicht eine Leuchte, sondern Leuchten. Ich glaube, es sind zwei Leuchten, denn wir haben ja schließlich zwei Gehirnhälften. Und die denken bekanntermaßen verschieden.
Oh,
die
ja.
Eine, ja, also man kann das dann ruhig mal ganz konkret nehmen. Wir haben ein analytisches Denken und wir haben ein zusammenfassendes, synthesebildendes Denken. Und dieses synthesebildende Denken, das bildet gerne Bilder. Weil da nimmt es alles zusammen in ein Bild. Das ist unser fantasiebegabtes Denken. Und das müssen wir genauso schulen und entwickeln, weil das ist viel geeigneter, um die Seele zu verstehen, als das analytische Denken. Das analytische Denken, das brauchen wir, um was zu unterscheiden, aber nicht um was in Einklang zu bringen, um was stimmig zu kriegen. Ja, wir würden natürlich wissen, immer wissen, dass wir, wenn wir es alles nur immer zerlegen, nicht zu einer Übersicht kommen. Und als Menschheit haben wir ja auch gelernt, Oberbegriffe zu bilden. Also wenn ich Baum sage, dann ist darin Birke und Buche und Esche und was weiß ich nicht alles enthalten. Also wir führen zusammen, wir bilden diese zusammenfassenden Bilder sowieso. Wir müssen uns nur bewusst sein, welche Art des Denkens haben wir und wie benutzen wir sie. Und diese Denkleuchten sollen wir uns selber entfachen. Also ja, bitte aktiv. Das ist schon mal der erste Hinweis, sich selbst. Weil wir können natürlich denken, was immer gerade was die Sinne anlanden, da können wir, oder was die Gefühle uns anlanden von innen, dann können wir sozusagen unser Denken führen lassen. Dann sind wir in diesem Autopilot, in diesem auch was häufig dann sich immer wieder wiederholt. Da finden wir ja nichts Neues. Also sich selbst des Denkens leuchten, im Innern kraftvoll zu entfachen. Also ja, da muss man schon was tun. Ja, und die alten Kanten.
Da steckt ja auch die Kraft und dieses Erhellende sehe ich da gerade so. Ne?
Toll, ne? Ja. Die Zeilen sind klasse, die sind mutmachend, weil wir haben Denken, wir haben zwei Leuchten. Aber anzünden und benutzen und kraftvoll, also mit Wille drin. Ich muss mein Denken ja führen, wenn ich. Und mir Fragen stellen und Schritte gehen im Denken und mich konzentrieren. Das passiert ja nicht von alleine. Sonst bleibe ich in dem Autopilot-System. Da kommt nichts Neues. Ja, die Alten, die kannten das. Und die haben dafür das Bild benutzt des Sonnenauges und des Mondauges. Und weil wir über Seele sprechen, finde ich das ganz schön, auch diese Bilder zu benutzen. Das Sonnenauge, was mehr den Raum sieht, weil den Raum, den äußeren Raum sehen wir, weil die Sonne uns den erhält. Ja, ganz praktisch. Das Mondauge, das sieht immer neu, immer anders. Der Mond macht ja seine Entwicklung durch, von Vollmond zu Neumond, wieder zunehmend, abnehmend. Das ist ein bewegliches, veränderliches. Und das hat man immer gesagt, ist übrigens das linke Auge, das Mondauge. Und deshalb mit der rechten Gehirnhälfte, mit der Fantasiehälfte verbunden. Ja, das rechte Auge ist mit der analytischen Hälfte verbunden. Und die Sonne hilft uns, alles hübsch zu unterscheiden. Da sehen wir, hier liegt das Buch und daneben ist meine Zimmerpflanze. Und ja, schön eins vom anderen zu trennen, das macht das Licht. Aber der Mond macht was anderes. Der regt die Seele an und lässt uns in die Seele schauen. Und die Seele ist immer neu, immer anders. Da schauen wir in die Welt der Zeit, weil wir haben Zeit und Raum. Das eine ist das Raumauge, das andere ist das Zeitauge. Und nicht umsonst heißt der Monat nach dem Mond. Mhm. Ja, da merkt man das ganz deutlich, wie der Mond mit der Zeit und eben dadurch auch mit der Seele verbunden ist.
Ja, und dieses alte Wissen, also das kommt ja gerade alles wieder so nach oben. Ne? Es wird ja wirklich nach oben gespült. Und ich glaube, so durch diese Energien, die jede Woche wirken, nehmen wir das ja auch ganz anders wieder wahr.
Ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns selber Bilder machen, gerade über die Zeit und über das Unsichtbare. Denn dann sind wir nicht mehr manipulierbar, wenn wir wissen, es ist so, weil. Ja, wenn ich weiß, es gibt die Sonne und den Mond und das sind Bilder. Und wenn ich weiß, die Zeit ist unsichtbar, aber sie stellt sich dar. Wir haben ja Bilder von der Zeit. Ja, das eine Bild, ich würde es gern ein bisschen erzählen, welche Bilder wir eigentlich von der Zeit haben. Weil ich habe gemerkt, viele Menschen machen sich das gar nicht bewusst. Also die Zeit ist ein Fließen. Die Zeit bleibt nie stillstehen. Und meistens nehmen wir die Zeit wahr wie einen Fluss, wie so ein waagerechtes Fließen. Das nennen wir die lineare Zeit. Ja, die strömt von der Vergangenheit in die Zukunft. Und dann haben wir gemerkt, ja, wenn wir aber aus der Zukunft her die Lösung der Probleme finden, dann muss es auch was geben, was die Gegenwart aus der Zukunft heraus sinnvoll macht. Also da gibt es noch einen anderen Zeitstrom. Da merkt man schon, Rudolf Steiner spricht vom Gegenstrom der Zeit. Und wenn wir auf den Zukunftszeitstrom reiten, also wenn immer alles aus der Zukunft begründet ist, dann kriegen wir jedes Problem gelöst. Weil irgendwas lernen kann man an jedem Problem. Das ist nun mal nicht so schwierig. Da findet sich schon was. Ja. Und dann kriegt man ein Bild, wer man in der Zukunft vielleicht mal werden soll. Was da für einen geplant ist, aus dem Problem, was ich jetzt habe, ist doch eigentlich schick. Ja, aber da merkt man, da kommt aus der Zukunft etwas bei mir an. Da muss es noch einen zweiten Zeitstrom geben. Und dann haben wir den Jahreszyklus. Das haben wir ja schon angesprochen. Und die Zeit, wissen wir, ist ein Zyklus, ist ein immer wieder Gleiches, also ein Kreislauf. Die Zeit ist nicht nur linear, sondern sie ist auch Kreis. Und dann ist plötzlich gar nicht mehr, dass wir immer das Gefühl haben, wir verlieren alles, was in der Vergangenheit ist und haben keinen Zugriff mehr. Und in der Zukunft ist alles unbekannt und häufig für viele Menschen bedrohlich, was da völlig unerwarteterweise einen erreichen kann. Ja, das Schicksal kann einen schon sehr, sehr hart treffen auch und sehr plötzlich. Aber wenn wir das Bild des Kreislaufs haben, dann kennen wir ja, was da kommt. es kommt eh bestimmt ein, jetzt der Herbst und der, dann kommt der Winter, das wissen wir doch. Das ist nicht so unerwartet. Ja, das ist nicht völlig dunkel. Und dann kommt auch wieder ein Frühling und ein Sommer. Und darauf können wir uns einstellen. Ich glaube, das war für die Menschen ganz wichtig, dass sie im Frühling wussten, warum sie säen. Denn kurzfristig macht das natürlich keinen Sinn. Wenn ich nur in der Gegenwart lebe, dann würde ich nicht säen. Weil wenn ich jetzt gerade genügend noch zu essen finde, dann muss ich ja nicht säen. Dann esse ich lieber das, was ich sonst sähe. Das tue ich ja nur, weil ich ein größeres Bild habe. Weil ich weiß, es kommt ein neuer Sommer, ein Herbst und ein Winter, für den ich vorsorge. Also wenn ich nur in der Gegenwart bin, würde ich nicht säen. Ganz, ganz wichtig. Weil die Gegenwart ist eine ganz wichtige Zeitqualität. Aber die anderen Zeitqualitäten, die Vergangenheit und die Zukunft, wenn sie sich zusammenschließen zu so einem Zeitzyklus, zu einem Zeitraum, dann machen sie unseren Horizont um vieles größer. Denn die Gegenwart, das ist ja nur mein Jetzt. Wie groß ist mein Jetzt? Also ein paar Sekunden meins, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ein guter Meditierer und schaffst das ein paar Minuten. Aber ich nicht, muss ich mal ehrlich sagen. Mein Jetzt ist doch winzig. Und da fällt es mir manchmal schon schwer, dann rechtzeitig anzufangen zu kochen. Weil da ist mir das manchmal schon zu lang, die Kartoffeln zu kochen. Da habe ich jetzt Hunger.
Ja. Ja, aber es ist ja das Zukünftige, ne? Das wir ja quasi schon sehen. Und es ist immer so ein bisschen auch die Ungeduld, weil es sollte dann ja schneller gehen. Ja.
Ja. Also wenn wir in diesem linearen Zeitstrom bleiben und nur das Jetzt als wahre Zeit haben, dann haben wir einen ganz kleinen Ausschnitt, ein ganz kleines Zeitkörnchen im Grunde, was wir so im inneren Bewusstsein haben. Während wenn wir in diesem Zeit, wenn die Zeit zum Raum wird, ich finde das so toll, die Zeit fließt ja wie Wasser. Und Wasser hat ja die Eigenschaft, Tropfen zu bilden mit einer Oberflächenspannung. Und das macht die Zeit auch. Die Zeit bildet Zeittropfen, Zeiteinheiten. Und das kennen wir ganz gut. Wir wissen, ein neuer Tag ist was völlig Neues. Und eine neue Woche ist was völlig Neues. Und erst jetzt recht ein neues Jahr. Ich meine, warum wird Neujahr so groß gefeiert? Weil die Menschen das erleben, dass sie in einen neuen Zeitraum eintreten. Also erlebt es sinnvoll deutend aus Weltengeistes Kräftequell. Das ist ja die zweite Zeile von dem Mantra. Also sinnvoll, dann muss ja Sinn drin sein. Und was ist Weltengeistes Kräftequell? Ja, also Quell, da quillt was vom Zentrum in den Umkreis. Und das Bild vom Jahreskreislauf können wir auch haben. Wir sehen normalerweise ja die Sonne außenrum gehen sozusagen um den Jahreskreis. Das ist unser alltägliches Bild vom Jahreskreis. Aber wir können auch sagen, die Sonne erschafft den Jahreskreis. Sie ist die Quelle. Und wenn ich jetzt den Jahreskreis zeichne und teile die ganzen Segmente ab, und da ist es völlig egal, welche Segmente ich abteile, ob Tage oder Wochen oder Monate, da entsteht ja eine Sonne im Zentrum, einfach durch die eingezeichneten Striche. Ne? Sie kreuzen sich alle in der Mitte. Ist banal, es ist richtig banal. Aber wenn ich es als inneres Bild nehme, dann kann ich sagen, ja, da ist auch die Sonne im Zentrum. Und ich will so einen Jahreskreis mal zeigen, weil dann wird es einfach lebendiger.
Ja.
Siehst du, wie die Sonne da im Zentrum ist? Und jetzt kann ich mir nämlich denken, dass die Sonne in jede Woche einen Strahl sendet. Und zwar einen ganz eigenen, mit ganz eigener Farbe und ganz eigenen Qualitäten. Macht das nicht ein vollkommen anderes Bewusstsein von der Zeit? Und dann kann ich sagen, jedes Mantra gibt sozusagen diesem Strahl dieser geistigen Sonne einen Klang. Lässt, ja, so wie Goethe sagt, die Sonne tönt nach alter Weise. Ja, wie eigentlich? Hören wir davon was? Nö. Aber jedes Mantra ist ja ein Klang. Also wenn ich es ausspreche, kann ich es in mir und für mich zum Klingen bringen. Und da kann ich sowas erleben von dieser Kraft und der Geistigkeit der Sonne, was sie jede Woche ausstrahlt und was sie aus dem Zentrum her in den Raum strahlt. Dann macht auch mein Leben, was ich ja Woche für Woche lebe, vielleicht einen ganz anderen Sinn, wenn ich sozusagen als Leinwand sehe, welche Kraft da in diese Woche gestrahlt wird. Ja, da kann ich mein Leben und das Leben, was ich aus dem Wochenspruch mir erschließen kann oder was ich da spüre, plötzlich merken, da werde ich geführt, das resoniert, das macht was mit mir.
Und das ist ja auch die Kraft. Die Sonne ist ja auch die Lebenskraft. Und das ist ja auch das, glaube ich, was so die Mantren wollen. Ne? Sie schicken einem ja auch diese kraftvollen Sprüche, mit denen wir arbeiten können.
Genau. Jeder Strahl ein Mantra, ein Klang. Das meine ich. Und da muss man sich aber die Sonne eben im Zentrum denken, wenn man sie als Quelle, wenn man das Bild nimmt. Und ich finde es so faszinierend, dass das einfach passiert, wenn wir dieses Jahr als Kreislauf mit den Segmenten einzeichnen. Ja, da merkt man, da ist eine wirkliche, auch äußerlich in die Realität tretende Wahrheit. Darauf kann ich mich verlassen. Ja, da ist was wirklich, was ich sogar mit äußeren Augen sehen kann. Und wenn ich mein Bewusstsein angucke, dann kann ich merken, das entspricht dem. Weil kennst du das, wenn du so ganz in der Gegenwart bist, dann bleibt ja alles wie stehen. Und mein Bewusstsein strahlt um mich herum aus, idealerweise ganz um mich. Man kann ein paar blinde Flecken haben. Ne? Es kann passieren, dass ich nicht merke, was hinter mir los ist. Aber dann weiß ich, ich bin gerade nicht ganz präsent. Ich kann das sehr wohl merken. Mein Bewusstsein kann ausstrahlen wie eine Sonne aus dem Zentrum. Und dann kann ich sehen, der Jahreskreis mit diesem Bild der Sonne im Zentrum und mein Seelenbewusstseinsraum, die entsprechen sich. Und mein kleiner, winzig kleiner Raum der Gegenwärtigkeit, kann ich sagen, ja, es ist wie ein Same zu dem entfalteten Baum als Jahreskreis. Ich meine, der gibt nicht das Bild des Baumes jetzt, aber wenn ich im übertragenen Sinn das mache, meine Gegenwärtigkeit ist ganz, ganz klein, aber sie ist Zeit. Sie ist ein Teil der Zeit, wie ein Same. Und entfaltet ist die Zeit im Jahreskreis. Das kann man, glaube ich, ganz leicht wahrnehmen. Und das entspricht sich. Und so wie in der Eichel, die ganze Eiche ja schon drin ist in ihrer Potenz, was dann nachher konkret sozusagen sichtbar wird, dann kann ich sagen, ja, da entspricht sich was. Und deswegen kann ich aus dem Jahreskreis auch wirklich Informationen kriegen über meine Seele, über meinen Seelenraum. Und kennst du das bei Wagner? Zum Raum wird hier die Zeit, sagt Gornemanns, und sie sind auf dem Weg zur Gralsburg, also zum mystischen Bewusstsein, kann man mal sagen. Da wird die Zeit zum Raum, das gehört dazu. Diesen Schritt muss man machen und er ist ganz einfach, weil wir wissen alle, es gibt Zeiträume. Und wir leben natürlich immer in Zeiträumen und wir denken auch in Zeiträumen.
Aber das ist, weil das für uns so selbstverständlich ist. Aus dem Grund nehmen wir das gar nicht mehr so wahr.
Ja, es ist manches leicht so banal, dass wir nicht dem Aufmerksamkeit schenken. Aber wenn wir dem Aufmerksamkeit schenken, dann merken wir sofort, es ist wahr. Und dann werde ich unmanipulierbar, wenn ich das mir bewusst mache. Weil dann kriege ich eine Basis für meine Seelenkenntnis, die kann mir keiner mehr wegnehmen. Ja, weil ich kann merken, mein Bewusstseinsraum ist ein sonnendurchstrahlter Raum. Ich bin ja ein Licht. Ich sende ja Bewusstsein aus. Und da ist es eine Sonne. Da sind es nicht zwei Leuchten. Im Mantra ist was anderes gemeint als dieses fühlende Gewahrsam. Da sind es Denkleuchten. Das ist nämlich ein Unterschied. Und es entspricht dem Jahreskreis, wenn die Quelle des Lebens im Zentrum gesehen wird. Ja, und dann kommt, sollen wir weitergehen oder willst du noch was?
Ja, nein, gerne.
Und dann kommt das mit dem Sommererbe, Herbstesruhe und Winterhoffnung. Das sind starke Bilder, finde ich. Was erben wir denn vom Sommer? Also ich meine, es ist schon was, was in der Vergangenheit liegt, weil erben tut man nur was, was aus der Vergangenheit kommt, oder? Es hat also definitiv mit Vergangenheit zu tun. Und wir erben vom Sommer die Bilder der entfalteten Natur. Das kriegen wir von außen vom Sommer geschenkt für unsere Seele, um sie zu verstehen. Das ist mir Sommererbe. Die Bilder, um meine Seele mir sichtbar zu machen. Weil im Sommer ist alles entfaltet. Im Sommer ist alles in der Sichtbarkeit. Dann kommt Herbstesruhe. Ja, wenn das nicht Meditationsstimmung ist, weiß ich auch nicht.
Ja. Der Sommer ist das Lebhafte und der Herbst ist ja so ein bisschen, wenn wir in den Rückzug gehen und wieder so mehr Innenschau. Ja.
Ja, es ist auch diese Gegenwärtigkeit. Da steht die Zeit ja, so lange wie wir es schaffen zu halten, steht die Zeit still für uns. Dann ist es ein Jetzt. Der kleine Bruder der Ewigkeit. Da merkt man wieder, wie das ein Fenster zur Ewigkeit sein kann, so ein Jahreskreis. Und jedes Mantra ein neues Tor zur Ewigkeit, also in den Himmel. Dann weiß man auch, warum sie manchmal so schwer verständlich ist. Weil Tore in den Himmel sind natürlich nicht ganz so leicht aufzukriegen.
Ja, das wollen wir uns alle.
Ja. Ja, da liegt ja der Schleier davor. Das ist ja für uns versperrt. Aber wenn die Zeit zum Raum wird und wir auf dem Weg zur Gralsburg sind, dann sind wir auf dem Weg dahin, diese Türen aufzukriegen. Also Herbstesruhe ist Gegenwärtigkeit. Ja, diese Ruhe, dieses Stillstehen im Jetzt. Ich finde, das Jetzt klingt immer so, das erschrickt mich immer ein bisschen, jetzt. Aber Herbstesruhe, da kann ich mich so richtig drin ausbreiten und mein Gewahrsam von mir ausströmen fühlen in einer absoluter Ruhe. Ich habe noch eine Meditation vorbereitet, aber ich sage, die das erlebbar macht. Aber vorher gehe ich noch auf die Winterhoffnung ein. Die steht nämlich mit der Zukunft in Beziehung. Klar, ne? Hoffnung richtet sich immer auf Zukunft. Wir haben also in den drei Begriffen die drei Zeitqualitäten. Wir sollen uns in dieser Woche also mit der Zeit beschäftigen. Und zwar mit der linear fließenden Zeit auch ausdrücklich, weil jeder Zeitraum gibt andere Möglichkeiten. Könnten wir uns nicht erinnern, hätten wir nicht das Innere, das Sommererbe in uns, das, was uns auch nährt und trägt, die Bilder, die sind ja hell, die Erinnerungen. Und da haben wir uns genährt, da haben wir uns erfüllt mit dem Sommererbe, aber es ist geerbt, es ist nicht mehr. Also wenn ich von meiner Oma was erbe, lebt meine Oma nicht mehr, nicht wahr? So. Der Sommer ist vorbei. Es ist geerbt.
Die Erinnerung.
Ja, genau. Ja, aber wie, was für ein schönes Bild, dass jede Erinnerung ein Erbe ist und mich bereichert und mir ein Geschenk ist. Also ich finde, da liegt ganz viel in diesem einen Wort, wie wir damit umgehen können mit Vergangenheit. Das kann uns ganz viel lehren, auch die Gegenwart zu erleben, wenn wir sie in Herbstesruhe. Herbst ist so eine Klarheit, ne? Wenn die ganzen Blätter mal abgefallen sind, dann ist eine Reinheit und Klarheit und plötzlich Durchsichtigkeit da und Ruhe. Und dann Winterhoffnung. Ja, worauf hofft der Winter? Auf den Frühling, der ist aber nicht genannt. Ja, da lebt einfach die Hoffnung, das, was noch nicht da ist. Das, was Keim ist, weil im Winter ist ja alles in der Potenz da. Im Winter ist alles Leben in der Erde zurückgezogen und alle Möglichkeiten sind noch offen. Also es lässt sich alles hoffen. Und wenn wir unsere Zukunft neu erschaffen wollen, dann brauchen wir diesen Freiraum, wo alles möglich ist. Winterhoffnung.
Ja, also, und da ahnen wir ja schon, was so kommt. Das ist ja auch so diese Vorfreude.
Ja, 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 genau. Und man erschafft sich sein neues Jahr. Nicht umsonst feiern wir dann Neujahr. Weil dann ein neuer Zeitraum kommt, der noch vollkommen Potenz ist. Der noch nichts geworden ist, weil wenn es geworden ist, also wenn der Schlüssel im Gulli sitzt, dann ist er da. Ja, das ist dann das Gewachsene. Das kann ich nicht einfach zurückstauchen in den Samen. Wenn das Kind geboren ist, dann geht es auch nicht zurück in Mutterleib. Da gibt es kein Zurück. Ja, aber dieses Prozesshafte und sich immer wieder neu gebärende, das liegt eben im Jahreslauf und das entspricht so sehr der Seele. Und da möchte ich euch mitnehmen. Ich mache mal das Bild hier jetzt wieder. Na, ich lasse es mal lieber. Sonst wer weiß, ob ich wieder an meine Bildschirmpräsentation richtig rankomme. Ja, also, wenn du die Augen schließen magst und mal in den Wald gehen magst, innerlich, in den Wald, wo du so wirklich spürst, hier fühle ich mich wohl, hier rieche ich den Wald, hier höre ich das Leben rauschen. Wenn du dich in diesem Wald jetzt umschaust und es ist Sommer und warm, und das Licht fällt durch die Bäume und erzeugt so ein golden-grünes Leuchten. Und es ist recht windstill. Und es singen auch gar nicht so viele Vögel, denn es ist Mittag. Dann spür mal, wie das Leben in den Bäumen in vollkommener Ruhe sich ausbreitet. Es ist da. Es strömt durch die Stämme, aber es strömt völlig unaufgeregt. Es ist kein aufgepeitschter Ozean wie meine Seele manchmal, sondern es ist das Meer der Bäume, ein vollkommen stilles Meer der Lebenskräfte. Spür mal, welche Lebenskraft in diesem Wald zum Ausdruck kommt. Und jetzt lass das Rad der Zeit sich etwas weiter drehen. Lass es Herbst werden. Spür mal, wie die Bäume erleichtert sind, wenn sie die schwere Last der Blätter nach und nach loslassen können. Und wie sie in einem Feuerwerk erglühen. Auch unsere Transformation kleidet sich gerne in das Bild des Feuers. Und ein Herbstwald ist Bild eines großen Transformationsprozesses. Und spüre die tiefe Ruhe, die der Herbst hat, weil die Blätter nicht mehr rauschen. Langsam überzieht Schnee den Boden. Jahresrad dreht sich noch weiter. Natürlich bist du auch jetzt angemessen gekleidet, sodass dir warm ist. Und spür mal, wo das Leben jetzt ist. Wie das Leben ganz zurückgezogen in der Erde ist. Wie es ganz eingeatmet ist von der Erde. Wie Rudolf Steiner das für den Jahreskreis nämlich schildert. Und wie die Winterhoffnung, die Sicherheit da ist, denn jeder Einatmung folgt auch bei uns mindestens noch eine Ausatmung. Das können wir wissen. Wer eingeatmet hat, wird immer ausatmen. Immer einmal noch, mindestens. Und wie dieser Atem der Erde vom Sommererbe zur Herbstesruhe und zur Winterhoffnung uns durchträgt. Und diese Hoffnung eben die nicht eine leere Hoffnung ist, sondern die Ausatmung, dass wieder neu Frühling werden, wo alles wieder heraussprießt aus der Erde, wo die Erde ausatmet, die wird ganz bestimmt kommen. Merkst du, was für ein wunderbares Gefühl das gibt, für die Trauer, die einen im Herbst auch erwischen kann, wo dann nicht Winter, wo dann nicht Herbstesruhe ist, sondern Herbstestrauer, weil wir vergessen haben, dass die Erde da einatmet und jede Einatmung auch eine Ausatmung schon da hat. Ja, und wenn du dann so wieder zurückkommst aus dem Wald und aus dem Jahreskreis, den wir miteinander da schnell, aber vielleicht doch auch intensiv erlebt haben. Hast du ein anderes Vertrauen ins Leben vielleicht?
Das war sehr schön gerade. Also ich habe so vom Sommer zum Herbst so dieses Beruhigende, diese Ruhe gespürt und dieses Ausruhen, das war wirklich wie Ausruhen, wieder neue Kraft sammeln, ja. Und auch die Bäume nochmal ganz anders wahrzunehmen. Ne? Diese Energie, die ja immer hochgeht, um die Blätter zu versorgen, und dann spürst du so diesen Rückzug und alle Kraft geht dann wieder in die Wurzeln. Aber da ist schon so dieses Prickeln, weil man weiß, es geht bald wieder los. Und das war richtig schön für mich so wahrzunehmen.
Ja, wenn wir unsere Atemerfahrung da miterleben, dann ist diese Winterhoffnung ganz real. Weil das Leben bleibt auf jeden Fall nicht stehen nach einer Einatmung. Das geht nicht. Also wenn, so wie in der Erde alles Leben ja zusammengezogen ist, eingeatmet ist, wir denken immer, sie atmet ein, wenn Sommer ist, das wäre die Einatmung. Aber so ist es für die Erde gar nicht. Das Leben in ihr ist wie bei uns in der Einatmung, also im Winter. Und im Sommer, also im Frühling zum Sommer hin, atmet sie nämlich aus. Da tritt alles, kommt alles heraus aus ihr, tritt in Erscheinung. Also auch da haben wir guten Grund, unser Bild zu korrigieren. Weil wir dann ein gesundes Lebensgefühl entwickeln können. Dann ist der Winter nicht mehr das, einen runterziehende, was einen seelisch erfrieren lässt, sondern es ist Winterhoffnung.
Ja, genau. Und die Freude. Die Freude,
ja,
dass dann das neue austreibt und aufkeimt. Ja.
Ja. Genau, ich will mal gucken, ob das neue Bild kommt. Ja, ah, das klappt wunderbar. Das war meine Hoffnung jetzt. Schau mal, das ist das älteste Bild des Ouroboros, was man kennt. Das ist der Schwanzfresser, heißt das übersetzt. Das ist das Bild, ein uraltes Bild der zyklischen Zeit. Ich meine, das leuchtet einem sofort ein, dass das die zyklische Zeit ist. Und das stammt von Tutanchamun aus seinem Sarkophagschrein und ist, ich glaube, 1300 vor Christus. Ich gucke mal gerade nach. Ja, 1320 vor Christus. Also wirklich sehr alt. Und was macht der Pharao? Im Zentrum des Kreises ist sein großes Ohr. Er lauscht. Er lauscht auf das, was die Zeit einem mitteilt. Und er sieht in dieselbe Richtung wie die Schlange. Das finde ich ganz wichtig. Denn man ist ja auf die Zukunft ausgerichtet, ne? Die Schlange frisst sozusagen das, was vom letzten Jahr ist. Sie frisst sich ja durch den Jahreskreis durch, oder? Wenn man die Zeit so als Schlange erlebt. Und der Pharao schaut mit der Schlange. Und wir wissen doch alle, dass die Ägypter damals auch die Skarabäusschlange als ihr drittes Auge dargestellt haben. Also dieser Jahreskreis, kannst du auch sagen, ist wie ein Auge. Er macht die Seele sichtbar. Ja, weil der Skarabäus auf dem dritten Auge heißt ja wohl, das Bild der Schlange, die ist die Zeit, dass man durch die Zeit sehen soll. Oder? Also ich finde, es liegt nahe, das so zu verstehen.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Mhm. Ja, ja, und wir machen uns das immer gar nicht klar, dass wir, wenn wir die Zeit als sozusagen mit dem Mondauge angucken, wenn wir es mit dem Sonnenauge angucken, dann haben wir das, was wir normalerweise im Alltag von der Zeit wissen. Da kennen wir unsere Uhrzeit. Immerhin sind die alten Uhren auch rund. Aber da ist die Zeit doch was sehr Materialistisches. Immerhin ist sie sogar messbar. Aber wiegbar schon nicht mehr, oder? Hat eine Minute ein Gewicht. Nee, ne? Aber das Jetzt erleben wir wie ein Gewicht. Das Jetzt hat eine andere Qualität von Realität. Das erreicht uns wie ein, als ob ein Gewicht uns zufällt, als ob ich eine Kugel fange. So erlebe ich es immer. Und also da gehen wir aber schon in das Seelische, in seelische Qualitäten. Da wird uns was sichtbar, was wir sonst gar nicht aussprechen könnten. Und wenn wir mit dem Mondauge auf die Zeit, auf das schauen, was uns das Leben präsentiert, dann möchte ich noch was anderes zeigen. Denn wir wollen ja unser Leben verstehen. Wir wollen leben, wir wollen wissen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin, oder? Das sind die großen Fragen des Lebens. Also können wir was erkennen, wo wir herkommen und wo wir hingehen? Was ist vor der Geburt oder vor der Empfängnis und was ist nach dem Tod? Wenn wir diese Fragen beantworten können, und zwar nicht, weil irgendjemand uns irgendwas sagt, was wir glauben müssen, weil wir es selber nicht erlebt haben, sondern weil wir es uns erschließen können durch Beobachtung, die wir selber machen können. So wie wir den Jahreskreis im inneren Bild eben wirklich selber sehen können. Das muss mir keiner erzählen, sondern das sehe ich selber. Ja, wenn dir einer sagen würde, der Jahreskreis, ich meine, wir sagen schon Jahreskreis, ne? Weiß ich auch nicht, ein Quadrat, dann würde ich sagen, nö. Mein inneres Bild, darauf verlasse ich mich lieber. Ich nehme deins gar nicht an. Ja, also wenn wir wahre Bilder haben, dann sind wir nicht manipulierbar. Und ich glaube, es kommt ganz doll darauf an, dass wir selber sehen. Und dadurch, dass wir selber sehen, Bilder haben, die wir uns verlassen können. Also, was haben wir da? Wir haben ein Embryo, weil wir wenden uns jetzt ja der Frage zu. Was ist eigentlich vor der Empfängnis? Wo kommt der Mensch her? Und da können wir sehen, in der Form des Embryos, er ist ja wie aus einer Kugel heraus. Da steckt die Kugelidee drin, nicht wahr? Er ist ganz gekrümmt. Und noch das Baby ist noch lange nicht so ein gestreckter, aufrechter Mensch, wie wir dann im Leben herumlaufen. Der Embryo bildet sich nicht aus der Idee der Aufrechte, sondern aus der Idee der Kugel. Er bildet sich aus der Idee des Kreislaufs und nicht aus der Idee der linearen Zeit. Die lineare Zeit ist irdisch. Die müssen wir dann im Leben meistern. Aber der Embryo drückt Kugel aus. Er ist zum Zentrum konzentriert. Und noch was können wir sehen, was wir uns eigentlich nicht klar machen. Aus Ei- und Samenzelle bildet sich nämlich nicht nur unser Körper, sondern bekanntermaßen auch die Eihüllen und die Plazenta und die Nabelschnur. Aber was passiert bei der Geburt? Das stirbt, nicht wahr? Wir werden also nur als halber Mensch geboren. Und wir müssen gar nicht annehmen, dass wir einen Zwilling haben, weil wir solche Sehnsucht nach dem Geist haben, sondern eine Hälfte von uns ist bei der Geburt gestorben. Bei jedem. Weil kein Mensch wird geboren mit einer lebenden Plazenta und trägt sie dann sein Leben lang mit sich rum. Es wäre ja absurd, nicht wahr? Sondern wir, ein Teil von uns, die Ganzheit ist das, was sich aus Ei- und Samenzelle bildet. Ja, das ist eine Idee, auf die kann man sich verlassen. Das ist mein ganzes Sein. Weil das bin ja ganz ich. Und ein Teil von diesem ganzen Sein erleidet den Tod, während ich ins Leben trete. Während ich geboren wurde. Das heißt, ein Teil von mir ist bereits im Geist. Und an den bin ich immer angeschlossen. Und was machen die Menschen? Sie sprechen von der Silberschnur. Ja, natürlich, meine Nabelschnur ist natürlich vergeistigt weiter vorhanden. Und sie verbindet mich mit der Quelle des Lebens. Ja, also da kriegt man schon ein Gefühl, dass auch ich mit der Quelle immer verbunden bin. Dass sie jetzt Geist ist. Das ist, was Jahreskreis ist. Für mich, wir leben ja jeder durch einen anderen Jahreskreis ein bisschen, weil wir jeder unser Leben individuell erleben. Also sozusagen geschichtet mit dem Urbild, was wir Menschen alle teilen vom Jahreskreis, übrigens weltweit, weil die Sonne geht durch alle 12 Tierkreiszeichen weltweit. Wenn wir die Jahreszeiten nehmen, dann variiert das natürlich. Aber wenn wir die Tierkreiszeichen als Bild nehmen, dann haben wir als Menschheit einen gemeinsamen Jahreslauf, den wir durchleben. Und wenn wir jetzt unsere Eihülle, die sozusagen um uns rum ist, mit der Plazenta jetzt in ein Bild nehmen, die Plazenta sieht ja auch aus wie ein Baum, nicht wahr? Mhm. Und wir hatten das Bild von dem Baum schon als die entfaltete Zeit, als der Jahreskreis. Da können wir merken, ja, das ist schon meins. Und das, was kommen wird, ist auch schon meins. Denn ich bin mir selber schon vorausgegangen. Ein Teil von mir ist schon am Ziel. Ist das nicht ein toller Gedanke? Und er ist durch die Beobachtung absolut verlässlich.
Ich finde, dass wir schon immer verbunden sind, weißt du? Dass wir immer verbunden sind. Und das ist ja das, was wir immer suchen. Und im Endeffekt ist es ja immer da.
Ja, und ich muss es nicht glauben, sondern ich kann es mit meinem Mondauge, mit meinem Bildauge, mit meiner Gehirnhälfte, die jetzt nicht willkürlich Fantasie, sondern sozusagen das sinnvoll deutend, das, was ist. Die mir das, mein Mondauge zeigt mir das, wenn ich sehen will. Das ist ja jetzt nichts, was ich mir ausdenke und zusammenfantasiere. Ich erzähle ja nicht was, was es, ich weiß es nicht, irgendein Fantasiewesen, was nur ich in meiner Fantasie kreiert habe. Ne?
Ja.
Also der Embryo, der ist aus der Kreisidee heraus geworden. Er ist materialisiert aus dem Kreis. Und wie schwer hat es das kleine Kind in der linearen Zeit anzukommen? Weil was ist denn der Trotz im Kleinkindalter anderes, als dass das Kind das tiefe Wahrheitsgefühl hat, alles ist gleichzeitig möglich. Alles ist jetzt. Und das soll bitte jetzt auch sein und alles da sein. Und es ist noch überhaupt nicht angekommen in dem Gefühl, dass wir aber nacheinander alles machen müssen. Und dass alles seine Zeit braucht und dass die Zeit auf der Erde eben auch dieser Fluss ist. Die Zeit ist eben beides. Sie ist zyklisch und sie ist Fluss. Und beides hat seine eigenen Herausforderungen und seine eigene Wahrheit. Und wir gehen ja auch unseren Lebensweg. Ja, wir wollen bitte nicht im Hamsterrad rumrennen. Das finden wir jetzt nicht als das richtige, angemessene Bild, sondern wir möchten einen Lebensweg gehen. Und da hat uns tatsächlich die Zeit ein Bild geschenkt, was ich großartig finde. Wir haben nämlich an jedem Fuß genauso viele Knochen, wie wir Wochen haben, es reimt sich auch noch, im halben Jahr. Ist das der Hammer? Ist es nicht unglaublich, dass wir das als Menschheit ja nicht vergessen? Man weiß.
Das ist sichtbar, ne? Das ist ja auch wieder gar nicht sichtbar.
Das ist nicht sichtbar, aber das wird dir jeder Anatom sagen, dass das Fußskelett 26 Knochen hat. Und jedes Halbjahr hat 26 Wochen. Gemeinsam haben wir also 52 Fußknochen. Das, also, weil wir unseren Lebensweg als Weg gehen, aber immer mitnehmen, dass wir immer in einer Gegenwart stehen, in einem Zeitraum, egal wie groß oder klein der ist. Das überlagert sich, ja. Wir leben in einem Jetzt immer, wir leben in einer Stunde oder wir leben in einem Tag, in einer Woche, in einem Jahr. Das sind Zeiträume, die sind ja wie die Schichten einer Zwiebel. Sie sind alle gleichzeitig da. Und ich finde, es kann einem ganz viel Vertrauen geben in die Zeit, was für eine Weisheit sie für uns bereithält, wenn wir unser Mondauge nur benutzen. Weil der Anatom erzählt dir das natürlich nicht, was es deiner Seele sagt. Und
das ist bemerkenswert, was wir alles mit auf den Weg bekommen haben, ne? Und was für uns gar nicht sichtbar ist.
Ja, und wenn man sich jetzt fragt, und jetzt haben wir zwar erlebt, ja, dass der Mensch kommt aus der Kreisidee, aber wenn er gestorben ist, das Bild des gestorbenen Menschen ist ja der ausgestreckte Mensch, also der gerade Mensch, der lineare Mensch, der seinen Lebensweg beendet hat. Dann können wir uns fragen, gibt es nach der Entwicklung des Kindes, ja, ich stelle mir richtig so eine Spule vor, das entwickelt sich, gibt es auch wieder eine Aufwicklung? Wickeln wir uns wieder auf? Werden wir wieder ganz, vereinigen wir uns wieder mit dem Teil von uns, der bei der Geburt vorausgegangen ist? Werden wir wieder ein Ganzes, ein zyklisches? Weil ein Ganzes ist, stellst du dir sofort in der Kreisidee vor, oder? Also eine Strecke ist immer begrenzt. Die ist immer irgendwie zu kurz, zu lang, zu irgendwie. Aber ein Kreis ist immer heil, immer vollständig. Und da gibt es tatsächlich auch ein Bild. Kannst du sehen? Da sind die Tierkreissymbole.
Ja.
Und diese Tierkreissymbole sind zugeordnet bestimmten Körperregionen seit alters her. Und da ist innen in diesem Kreis jetzt ein Mensch gezeichnet, wie die Körperregionen zugeordnet sind. Ja, siehst du den Mensch im Zentrum? Ja, ne?
Ja, ja.
Genau. Und dieser Mensch ist nach außen orientiert. Ich habe diese Zeichnung nicht gemacht. Ich habe die so gefunden, dachte, das ist genau richtig. Denn wenn das Kind, was ins Leben geht, zum Zentrum sich wendet und zum Zentrum sozusagen guckt, und was müssen wir lernen? Wir müssen lernen, uns zu konzentrieren. Ja, wir müssen also immer weiter an dieser Konzentration lernen. Aber wir müssen natürlich genauso lernen, loszulassen und freizulassen, uns nach außen zu orientieren. Und das ist doch das perfekte Bild für den Verstorbenen, der jetzt in den Umkreis orientiert ist, aber eine Ganzheit, wieder ein Zyklus, eins, wo die Füße am Kopf sind. Ich meine, so rumlaufen könnte man nicht. Und so rumrollen möchte ich vielleicht auch lieber nicht. Ja, im Leben möchte man nicht im Hamsterrad stecken. Aber dass wir ein Bild haben, was wir nach dem Tod werden und wir uns einfach nur umwenden müssen und wir kommen wieder ins Leben. Das wird ein Atmen, merkst du das? Ein Zusammenziehen und ein Ausdehnen. Ein Zusammenziehen und ein Ausdehnen. Und dann brauchen wir, wenn wir diese Bilder in uns tragen, brauchen wir uns auch nicht mehr fragen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Sondern ein Teil von uns ist bereits vorausgegangen, als wir geboren wurden. Und damit vereinigen wir uns und werden ein Ganzes und sind wieder eine Raumzeit, eine gekrümmte Zeit, ein Quantenfeld. Wir haben das und wir müssen das gar nicht aus der Quantenphysik nehmen mit all den Formeln und allem, sondern unser Mondauge kann uns das ganz einfach zeigen. Und deswegen konnten das die Menschen auch wissen, lange, lange bevor die Physik so weit war. Die hat ihren Weg und der ist sehr wertzuschätzen. Aber ich mag einfach die einfachen Wege, die mein Hausfrauenverstand auch wirklich Schritt für Schritt mitverfolgen kann, wo ich nicht denken muss, oh, diese Formel, die verstehe ich nicht, aber ich glaube sie mal, wird schon stimmen.
Ja, und ich begreife solche Sachen immer wunderbar durch Bilder. Ja, also das erklärt mir das einfach. Das ist dann total logisch. Ja. Es fühlt sich einfach auch richtig an. Da kommt der Verstand mit und das Gefühl.
Genau. Es gibt, das Bild gibt dem Verstand nämlich sozusagen Begriffe, die lebendig sind, die das fassen können. Die sind bildlogisch. Ich benutze gerne bildlogisch als sozusagen einen Begriff, den gibt es, glaube ich, gar nicht, aber das ist dann nicht analytisch logisch, sondern bildlogisch, seelenlogisch. So, ich schließe mal hier jetzt meine Präsentation. Das habe ich falsch gemacht. So, jetzt sehen wir uns.
Da bist du wieder. Boah, das war ein wunderbarer Ausflug. Das hat mir gerade so viel nochmal erklärt und auch begreifbar gemacht. Bildlogisch, das ist ein wunderbarer Begriff.
Ja, ne? Ja, weil wir wollen uns, also was logisch ist, wissen wir, darauf können wir uns verlassen. Und trotzdem kriegen wir die Seele immer mit der normalen Schullogik nicht gefasst. Da fließt sie uns aus den Händen wie eben das Wasser. Aber die Bilder, und auch gerade wenn wir sehen, was die Alten für Bilder benutzt haben, was sie uns überliefert haben, da können wir so viel lernen. Und wenn wir merken, aha, diese Stimmigkeit von Seelenraum und Jahreskreis, die kann mich immer wieder neu inspirieren, immer wieder neu führen auch. Und ich mache das jetzt seit 2014. Da habe ich das angefangen. Da kam der Seelenkalender zu mir und seitdem arbeite ich. Ich arbeite tatsächlich wöchentlich, bis dahin, dass ich auch jetzt wöchentlich E-Mails schicke, die Taubenpost. Und jede Woche kriege ich Geschenke. Jede Woche verstehe ich ein bisschen mehr. Und jede Woche wird mir so die allgemeinen Fragen des Lebens dadurch erklärbarer, also verständlicher, sichtbarer. Ich kriege sozusagen ein Hellsehen, was jetzt nicht ein nur vom Gefühl getragenes Hellsehen ist, das, was ich fühle, ist wahr, sondern ein Hellsehen, wo ich merke, das teile ich mit der Menschheit seit Urzeiten. Ja, wenn der Pharao diesen Ouroboros da darstellt, dann kann ich den sehen, wie er den gesehen hat. Das verbindet uns Menschen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir was haben, was uns als Menschen verbindet. Weil mein Gefühl und dein Gefühl, die haben in sich selber ihre Berechtigung und die müssen überhaupt nicht gleich sein. Unser Gefühl verbindet uns über die Empathie. Aber meine Wahrheit und deine Wahrheit verbinden sich nicht von alleine. Sondern da sind wir individuell, da sind wir linear. Ja, da ist jeder Moment auf der Zeit einzigartig. Das hat auch seine Qualität. Jeden Schritt, den ich im Leben gehe, gehe ich genau auf meine Weise. Die Einzigartigkeit hängt mit der linearen Zeit zusammen. Aber das, wie wir uns verstehen können, das, wie wir ein gemeinsames Bild, eine gemeinsame Wahrheit finden, das können wir über die zyklische Zeit. Und wenn ich meinen Seelenraum synchronisiere mit der zyklischen Zeit, dann kann ich auch mein Leben sozusagen stimmig erleben, also für mein individuelles, einen sozusagen hellsichtigen, klarsichtigen Blick kriegen. Und das ist mir das Anliegen mit der Taubenpost. Dieses einerseits die Mantren ein Stück durchsichtig zu machen, sodass man merkt, womit wir alle im Moment leben. Denn die Zeit trägt uns ja. Ist das nicht toll? Wir können nicht aus der Zeit fallen. Wir leben alle auf der Erde. Es gibt eine Jetztzeit auf der Erde, die wir alle teilen. Als ganze Menschheit. Da kann Tag sein, da kann Nacht sein. Ja, der Ausdruck kann verschieden sein. Aber es gibt eine Weltzeit und die ist jetzt, wo man sich verständigen kann, es ist eine gemeinsame Gegenwart, die wir haben. Und da wir fallen aus diesem Strom der Zeit nicht raus. Selbst wenn wir gern wollten, wir können nicht gestern leben und wir können auch nicht übermorgen leben. Wir sind getragen von einem größeren, von einem großen Organismus. Und den immer mehr kennenzulernen und das Woche für Woche mit dem Mantra, mit dem Klang der Woche zu vermitteln, das mache ich mit der Taubenpost. Und die ist kostenlos und ich freue mich über ganz viele Anmeldungen.
Und ich finde, du machst das so wundervoll. Da steckt so viel Liebe und so viel Wissen und Weisheit drin. Und wir haben es ja jetzt alle gerade erlebt. Das sind ja, wir suchen ja eigentlich schon seit Jahrtausenden nach Verbindung und Antworten. Und ich finde, dieses alte Wissen einfach nochmal nutzen zu können. Und das können wir ja alle. Und diese Sprüche, das sind ja nicht nur einfach irgendwelche Sprüche, sondern die lösen ja was aus und die bewirken ja was. Und ich finde, das ist, ich freue mich da immer so drauf. Ich freue mich da jede Woche drauf. Und ich weiß, es gibt ja auch Krisensprüche und die Lichtwochen. Und das hilft mir einfach wirklich so, wie du eben so schön gesagt hast, mein Schiff da durchzuschiffern. Ne? Weil ich weiß ja dann, nicht, dass ich dann irgendwas hervorrufe, sondern ich weiß einfach, was da kommen könnte und ich kann mich dann schon ganz anders darauf vorbereiten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir sind nichts ausgeliefert. Wir können uns ja vorbereiten. Ja,
ja, ja. Ja, der Seelenkalender hat eine unglaublich feine und Architektur oder wie soll ich sagen, Struktur des Der ist aufgebaut, sodass man auch wirklich beobachten kann, bestimmte Strukturen, aber wie ein Organismus. Das ist so vielschichtig, dass ich das jetzt in einem Interview gar nicht zeigen und ansprechen kann, weil das dreht einen richtig durch die Waschmaschine, wenn man da sich erstmal vertieft.
Das glaube ich. Und der ist lebendig, ne? Der ist lebendig.
Ja, und jede Woche ist wirklich eine ganz besondere. Sie ist wirklich einmalig in dem, wo sie im Jahr steht, welche Strukturen sie gerade sichtbar macht von dem Jahreslauf oder dem Seelenkalender. Der Seelenkalender ist ja ein Jahreslauf. Und so, dass man wirklich, wenn man sich darauf einlässt, und ich sage ehrlicherweise, wenn man diese ganzen Strukturen sich aneignen will, dann braucht es Arbeit. Das kriegt man nicht von einer halben Stunde mal kurz. Also die Weisheit der Welt kriegt man auch nicht in einer halben Stunde. Das braucht man sich jetzt nicht groß wundern. Und die Mantren sind, wenn man mit dem Verstand einsteigen will, herausfordernd. Ich sage immer, sie sind in Seelensprache geschrieben und das ist eine Fremdsprache. Die müssen wir erst mal lernen. Wir müssen auch die Bildsprache wieder neu lernen. Wir sind es nicht gewöhnt mehr.
Aber ist ja das, was wir alle so geliebt haben, ne? Die Märchen. Ich weiß noch, wenn ich Märchen vorgelesen bekommen habe, ich habe mir das vorgestellt, da sind richtige Bilder entstanden. Und genau das ist das ja. Das dürfen wir ja als Erwachsene auch, dass wir wieder in diese bildliche Vorstellung gehen.
Ja, ja und sich auf die Deep End einlassen. Und wenn ich ein Stück sozusagen ergründen kann, dann kann ich ein Stück ergründen und im nächsten Jahr vielleicht ein Stück mehr. Und ich bin bei keinem Mantra bisher auf den Grund gekommen.
Und das heißt schon was.
Das heißt was und ich mache das gründlich und ich mache das auch mit viel Arbeit und habe auch wirklich unendlich viel davon an Geschenken bekommen. Wer da mehr möchte, kann das auf meiner Webseite nachlesen. Die gibt es. stellamarisseelenkalender.de. Also stellamaris-seelenkalender.de. Und da gibt es ganz viel über den Jahreskreislauf und den Seelenkalender und gibt auch Blogartikel zu jedem Mantra einzeln. Und hoffentlich in naher Zukunft gibt es auch einen neuen Kongress von mir, denn auch ich veranstalte Kongresse und das wird Zeit im Zentrum heißen. Wen wundert's? Und den genauen Titel verrate ich noch nicht. Er ist im Werden.
Oh, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt wieder spannend.
Ja, ja, das ist mir ein Anliegen, ja.
Ja. Ich kann es jedem nur empfehlen, da tiefer einzusteigen und sich auf deiner Seite mal umzuschauen. Es wird sowieso alles verlinkt. Und wie gesagt, ich liebe deine Traubenpost, die da wöchentlich einflattert. Und ja, ich finde, das ist schon ein Geschenk, was dir dazu geflattert ist. Und das finde ich einfach wunderbar. Und dass du das in die Welt trägst mit so einer Herzenskraft. Und ja. Ich kann es nur jedem empfehlen, schaut es euch an und lasst es mal wirken und versucht mal ein bisschen den Verstand mitzunehmen und einfach mal so das Mantra mal fließen zu lassen. Wir veröffentlichen das auch, das Mantra mit und von daher kann da jeder mal einsteigen, was es so für ihn auslöst.
Ja. Ja, danke, danke, Doris. Und danke, dass du mir zugehört hast und dass du dich hast mitnehmen lassen da draußen hinterm Bildschirm. Es ist mir echt ein wirkliches Geschenk, die Aufmerksamkeit dass von jedem, dass ich das, was ich als Reichtum gekriegt habe, wo ich gar nicht weiß, warum ich das immer kriege, dass ich das Geschenk weitergeben kann. Denn das kann ich ja nur, wenn jemand zuhört. Vielen, vielen lieben Dank für diesen Raum, diese Aufmerksamkeit. Es beschenkt mich. Danke.
In diesem Sinne, euch viel Spaß und ja, steigt da ein in die Taubenpost. Ich freue mich mit euch. Ah, viel Spaß.
Ja. Tschüss. Ja, ein gutes Auf Wiedersehen. Ich freue mich, jeden wiederzusehen.
Spätestens bei deinem Kongress.
Ja, das. Jawohl.
Lassen uns überraschen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.